Ja, hallo Edgar.
Hallo,
Grüß
Peti,
dich.
was ist denn?
Ja, wir
Namaste.
machen ein Interview über Internet. Und zwar hat dieses Interview eine kleine Vorgeschichte. Ich habe beim One Spirit Festival 2016, also diesen Monat im Mai, eine Podiumsdiskussion geleitet zum Thema: Gibt es Missbrauch in der Spiritualität? Und diese Diskussion ging aber fast ausschließlich zum Thema sexueller Missbrauch. Das kam so, weil die drei Frauen, die daran teilgenommen haben, sehr an diesem Thema interessiert waren. Und ich bin dann danach noch von mehreren Leuten angesprochen worden, dass ja auch es sowas gibt wie ein finanzieller Missbrauch oder Machtmissbrauch oder geben könnte. Und daraufhin habe ich dich gebeten, eben mir zu diesem Thema ein Interview zu geben, wo ich jetzt auch dankbar dafür bin, dass du das machst. Ja, bei dem Thema spielt ja auf jeden Fall das Verhältnis oder die Beziehung Schüler-Lehrer oder Meister-Schüler mit herein. Und früher war es ja so, also wie man so aus Zen-Geschichten hört zum Beispiel, dass also der im Osten war es so, dass der Schüler sich eben ganz dem Lehrer anvertraut hat. Also das ging sogar so weit, dass er quasi sein Leben dem in die Hände des Lehrers gegeben hat und seine finanziellen Mittel sowieso. Heutzutage ist das woanders. Ist das einfach eine natürliche Entwicklung, dass das heute nicht mehr so gesehen wird? Oder ist das jetzt die westliche Kultur, die in einem Lehrer mehr einen Heiligen sehen möchte? Wie siehst du das?
Ja, wobei das mit dem Heiligen noch gar nicht dagegen spricht. Aber ich sehe schon einerseits eine Mischung aus beiden, also eine kulturelle Sache einerseits, auch eine Sache der Zeitqualität im Westen, was da gerade geschieht in der Spiritualität. Da ist viel mehr Vernetzung, viel mehr Breitenwirkung und damit halt, wenn man das andere Modell sieht, da geht es mehr in die Tiefe sozusagen mit einem Lehrer und bei der Breitenwirkung hat man mehr im Prinzip dieselbe Tiefe, nur breitet sie sich aus, so könnte man sagen, ja? Indem man sich das dann auch von mehreren Lehrern holt. Aber zu einem Großteil würde ich schon eher beim Kulturellen sehen und auch dort beim Verständnis von dem, was überhaupt geschieht in dieser Beziehung von Meister und Schüler, Guru und Schüler. Hat der Westen ein anderes Verständnis, denke ich mal. Auch geprägt dadurch, was im 20. Jahrhundert geschehen ist. Da kommt Deutschland noch einmal eine Spezialrolle zu, würde ich sagen. Durch die Zeit der 30er, 40er Jahre, wo da so sozusagen dieses Autoritäre uns komplett ausgetrieben wurde, was ja zu einem gewissen Grad recht gut ist. Und dann nochmal in den 60er Jahren, in der Befreiung, die dann im Westen so war, in den 60er, 70er Jahren, wo nochmal so restlos von autoritären Strukturen versucht wurde zu befreien. Dadurch hat es jetzt natürlich das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen. Vielleicht sagen wir es so einfach. Das kann sein, dass das ruhig noch einmal zurückkommt und irgendwo in der Mitte landet. Du hast eh angesprochen, die Zen-Meister der Vergangenheit, das ging so weit, dass die ihre Schüler sogar geschlagen und verletzt haben. Das ist schon heftig. Da sind dann Sachen drin, wo man schauen muss, ob das nicht doch um einiges zu weit auch ging. Da kommt dann eben das Thema Missbrauch ins Spiel. Aber bei uns hat das Pendel vielleicht dann auch nochmal in die andere Richtung ausgeschlagen. Also wo fast dann wiederum manchmal zu wenig Bindung vielleicht sogar ist. Wo sich die Mitte erst finden muss.
Wie war das bei dir? Also du hast ja eine bestimmte Periode deines Lebens war Osho dein Meister und war da eine totale Hingabe und Vertrauen auch zum Beispiel finanziell dich einzubringen und zu bezahlen? Oder ist da immer so ein kritischer Aspekt da dabei geblieben?
Puh, das ist jetzt eine große Frage. Wenn ich da zurückschaue, im Prinzip in meine Sucherzeit oder ans Ende meiner Sucherzeit, das war ja erst am Ende, gerade mit Osho ist das eigentlich eine ziemliche Spezialsache bei mir gewesen. Erstens einmal dadurch, dass ich ihn persönlich als verkörperte Person, Mensch, physisch nie getroffen habe. Ja? Als ich in Indien, nach Indien kam, hat er ja schon längst, wie man so sagt, seinen Körper verlassen. Und vielleicht konnte ich gerade deshalb mich dann komplett hingeben. Bei mir war das schon, und darum sehe ich da mich schon auch in gewisser Weise auch als Beispiel für das, was auch jetzt in der Spiritualität im Westen geschieht, weil ich es gut nachvollziehen kann. Bei mir könnte man sagen, war das Ego schon entsprechend stark, dass es die Kontrolle da nicht so schnell aufgegeben hat. Ich habe viele spirituelle Lehrer gehabt, ich habe vielen von ihnen vertraut, aber ich habe dennoch genau das Gleiche gemacht, was heute auch üblich ist. Ich habe mir die Rosinen rausgepickt, sozusagen. Ich habe das bei den Lehrern mitgenommen, was mich angesprochen hat. Das ist so weit gegangen, dass ich mich wirklich auch komplett einlassen konnte, ohne. Also auch eine gewisse Anfangsskepsis, die immer mitgeschwungen hat, am Anfang bewahren konnte, also das überprüft habe, ob ich vertrauen kann, sozusagen. Da kommt dazu, dass ich ja aufgewachsen bin in den 70er Jahren. In den 70er Jahren war ich zwischen 7 und 17 Jahre alt, also so typische Jugendliche. Und da war die Sektenzeit, nicht? Und vor diesen Sekten wurde sehr gewarnt. Und ich habe ja auch manche kennengelernt und war da immer relativ kritisch. Also so nach dem Motto, mich bekommt ihr da nicht auf die naive Tour. Und schon damals hat mich Osho am meisten angesprochen, interessanterweise, weil von Osho habe ich in den 70er Jahren nur die Warnung bekommen von meiner Stiefmutter damals, dass dort ganz gefährlich ist, weil da geschehen Orgien. Und gerade das hat mich erst recht angezogen. Also da bekam ich dann so große Ohren als pubertierender Jugendlicher und war ich dann recht unkritisch. Aber ansonsten habe ich bei allen Lehrern sehr geprüft und eigentlich das mitgenommen, was mir sinnvoll erschien und war, man könnte sagen, wie ein Konsument, der sich die Rosinen rauspickt. Und das hat sich bei Osho dann gewandelt. Ich war jahrelang schon in der Osho-Szene unterwegs, also in der Tantra-Szene, wo viele Sannyasins waren in den 90er Jahren, da war Osho, hat schon seinen Körper verlassen. Und als ich dann wirklich in Pune gelandet bin, war es dann erst beim zweiten Mal so, dass ich, eigentlich wurde ich dazu gezwungen, zu dieser Hingabe, da wurde auch mein Ego benutzt, da hat es ein großes Tantra-Seminar gegeben, ein fünfwöchiges. Sehr teures, extrem teures für indische Verhältnisse damals. Also 3000 Mark für 5 Wochen, das war damals sehr viel für Indien. Damit hätte man ansonsten 5 Monate leben können dort. Aber das war mir einfach wichtig und für europäische Verhältnisse war es noch immer günstig. Und ich wollte dieses 5 Wochen Tantra intensiv und da wurde mir gesagt, also kleinere Tantra-Seminare, das ist ja gut und schön, aber das ist ja so die Königsdisziplin und da dürfen nur Sannyasins teilnehmen. Also wenn ich da teilnehmen will, muss ich jetzt doch Sannyasin werden. Und das war dann genau dieser Schritt, das war dann das. Und das habe ich sehr ernst genommen, diese Frage. Da war dann die Frage, das ist so tief gegangen, dass sogar gesagt wurde, so richtig klassisch, allen anderen Lehrern und Lehrern, die man bis dahin hatte, abzuschwören. Das war ein Riesenprozess in mir. Normalerweise hätten sich alle Haare aufgestellt von Skepsis und was weiß ich und Sektentum. Aber die Liebe zu Osho war einerseits so groß, das Vertrauen war so groß, das Vertrauen war auch ganz leicht von mir zu haben, weil alles, was Osho, was ich bis dahin von ihm hörte, waren nur Dinge, die ich mir ohnehin vorher schon so dachte. Das heißt, er hat nichts anderes gesagt als all das, was ich mir schon mein ganzes Leben so dachte. Ja, also eigentlich hat er nur meine eigenen Erkenntnisse formuliert, sogar solche, die ich gar noch nicht hatte, die hatte ich dann durch ihn und da war immer nur ein Ja, immer nur ein Ja, so egal was er sagte, also wurde meine Hingabe da auch nicht geprüft. Vielleicht wäre das anders gewesen, wenn er in seinem Körper gewesen wäre. Vielleicht hätte dann auch Konfrontation geschehen können oder dass ich bei irgendwas skeptisch geworden wäre. Aber ich hatte einfach zu allem, was er sagte und egal was er sagte. Und selbst wenn er sich widersprach, hatte ich selbst zu den Widersprüchen ein hundertprozentiges, bedingungsloses Ja. Also konnte ich diesen Schritt, Sannyas zu nehmen, machen. Die einzige kleine Schwierigkeit hatte, weil ich 2 Monate vorher noch einen Guruji hatte, den ich ja dann auch innerlich quasi loslassen musste. Nicht musste, aber für mich, ich habe es halt ernst genommen. Ne? Das hat ja keiner kontrolliert, aber für mich war das ernst. Und das war die völlige Hingabe. Also ich habe mich da wirklich dem dann ergeben. Und in diesen 2 Tagen zwischen, das waren dann wirklich auch nur interessanterweise 2 Tage zwischen Sanyas Name und dem, was dann 2 Tage später passierte, was man dann nennen kann, Erwachen, Erleuchtung, Verlöschung, egal wie man das nennen will. Das waren nur 2 Tage. In diesen 2 Tagen ist das alles passiert, dass das alles, das Ego sozusagen abgestorben ist. Und das war ein wichtiger Prozess. Und ich denke, ohne diese Hingabe wär das nicht möglich gewesen.
Also wenn man in so einer Hingabe ist, dann wird man also nie von Missbrauch sprechen, auch wenn man finanziell eben, wie du
Nee.
sagst, relativ viel gibt.
Ja, absolut. Ich hätte, das war bedeutungslos. Für mich war es ja vorher schon, das kommt auch dazu, um das zu relativieren, diese finanziellen Geschichten. Bei mir war es vorher so, dass ich ein halbes Jahr vorher alles zu Hause sozusagen mein altes Leben schon beendet habe. Ich habe sogar, bevor ich nach Indien gegangen bin, eine Party gemacht, eine Abschiedsparty mit meinen Freunden, die ich Sterbeparty nannte, weil ich da schon gefühlt habe, der geht, kommt so nie mehr zurück. Und habe damals schon all mein Hab und Gut, was ich noch hatte, verkauft, verschenkt. Also das Materielle war zu diesem Zeitpunkt schon bedeutungslos für mich. Es ging nur mehr um die spirituelle Suche. Alles andere hat sich bei mir schon erfüllt. Also es war nicht so, dass ich arm war, sondern ich hatte auch vorher jahrelang, jahrzehntelang fast beruflichen Erfolg, habe gut verdient, habe das Leben auf materieller Ebene genossen, ich habe die Fülle auch materiell genossen und das wurde dann dadurch gelebt und dadurch bedeutungslos, also transformiert oder transzendiert. Drum, wie viel Geld da für irgendeinen Kurs ausgegeben wird, war für mich absolut bedeutungslos. Im Gegenteil, wenn es dadurch, dass es mehr gekostet hat, hat es für mich auch schon auch mehr Wert gehabt. Also, das habe ich schon auch so gesehen.
Vielleicht kann ich ihm was von meiner Erfahrung sagen mit Osho.
Ja,
Ich habe ihn ja in den 70er Jahren noch im Körper erlebt und war in Pune und da war es so, wie du es jetzt auch erzählst, mit den Gruppen. Das war einfach klar, die zu machen und die wollte ich machen und Massageausbildung, die auch teuer war. Und das war ja auch so zu sagen, gab es ja auch einen Gegenwert dazu. Ne? Dann später war es halt, wie er dann nach Amerika ging und dieses, wir bauen unsere Stadt da auf. Und da war ja auch, waren die Sannyasinen ja auch aufgefordert, nicht gezwungen, aber aufgefordert zu geben, was sie geben konnten. Und da habe ich eben teilweise auch Geld gespendet, habe auch in einer Community, in der Osho-Community gelebt, die dann zusammengearbeitet hat und das Geld gegeben hat. Und das kam auch vom Herzen. Und das war einfach diese Begeisterung. Wir machen das und das wird unsere Stadt und höchstwahrscheinlich können wir später da mal leben und so. Aber das kam dann auch an einen Punkt, wo irgendwie mehr gefordert wurde, zum Beispiel Eigentumswohnung zu verkaufen, wenn man eine hatte, um das Geld zu geben. Oder ich weiß von Sannyasins, sich haben ihre Rente ausbezahlt lassen, um das Geld zu geben. Da habe ich auch gemerkt, da bin ich auf Distanz gegangen und da kam ein Punkt, wo ich nicht mehr mitgemacht habe. Also da kam dann auch mehr eine kritische Einstellung.
kann ich gut verstehen.
Das,
Ja.
ja,
Ja.
also ist das irgendwie eine Charaktersache oder eine Einsichtssache, dass man entweder an einen Punkt kommt, wo man merkt, nee, das ist jetzt nicht mehr stimmig und da stehe ich zu, das mache ich nicht. Und jemand anderer der hat vielleicht eine andere Struktur oder eine andere Denkweise oder wie, und der kriegt diesen Punkt nicht mit und macht weiter und gibt weiter und gibt mehr und hat später das Gefühl, missbraucht worden zu sein. Also.
Ja, das ist ein, wie gesagt, das ist ein großes Thema, um bei dem Beispiel zu bleiben. Also was er dann bei Osho, zum Beispiel mit dieser ganzen Sache in Oregon und so, und auch andere Dinge. Bei mir war dann danach auch eine Phase, wo ich, und das ist natürlich, gerade nach dieser Einheitserfahrung noch viel mehr als sonst, ist es natürlich, dass man den Guru sozusagen auch wieder vom Sockel holt. Und ich hatte dann auch eine sehr kritische Osho-Phase, wo ich mal genau diese Sachen auch angeschaut habe, die du jetzt da angesprochen hast, obwohl ich da schon nach wie vor hauptsächlich der Meinung bin, dass da viel aus seinem Umfeld ausging, ne? Schiller und diese ganzen Geschichten. Aber dennoch, ne? Auch einiges, was er gesagt hat, war dann für mich nicht mehr so die blinde, hundertprozentige Zustimmung da. Und das ist auch ein natürlicher Prozess. Das ist auch wichtig, dass man den Guru sozusagen von dem Sockel runterholt, auf den man ihn auch selber gestellt hat, weil das ist schon ein Sockel, wo man denjenigen selbst drauf stellt. Da stellt er sich gar nicht so selber rauf. Er stellt sich zwar als Projektionsfläche zur Verfügung, aber was dann darauf projiziert wird, das ist dann subjektiv und individuell verschieden. Und später hatte ich dann schlussendlich die Phase, wo ich auch solche Dinge ihm, obwohl es nicht mich betroffen hat, aber dennoch aus dem Absoluten heraus vergeben konnte, in dem Sinn, dass ich sage, ja, ich liebe ihn einfach, diesen alten, schrulligen, egal, auch mit seinen Macken, ist mir egal. Ne? Das ist dann so die letztendliche Hingabe und Liebe, die man dann hat, gerade wenn man ihn auch auf Augenhöhe oder auch von Mensch zu Mensch einfach sieht. Und da darf jeder seine Macken auch haben. Natürlich ist es dann eine Frage jetzt aus der Schülersicht, was du gemeint hast, wo ist die Grenze, ne? Wo tut's weh? Ich war ja an einem Punkt, wo es mir nicht wehtun konnte, weil mir Finanzielles für mich bedeutungslos war und auch weil ich solche Dinge wie Eigentumswohnung oder Rente zu dem Zeitpunkt nicht oder nicht mehr hatte. Und sowieso alles, was ich hatte, in meine spirituelle Suche sozusagen investierte, wenn man es jetzt so sieht, von dem Finanziellen her. Es hat für mich nichts anderes mehr einen Wert gehabt. Also selbst Wohnungen oder Renten oder Zukunft wäre für mich vom Wert, auch vom inhärenten Wert und vom ideellen Wert, viel weniger wert gewesen als die spirituelle Suche. Die war für mich prioritätsmäßig da und dann kam nicht nur lang gar nichts mehr, sondern es kam wirklich gar nichts mehr. Da war nichts mehr. Alles andere ist schrittweise weggefallen. Auch andere Träume wie die perfekte tantrische Beziehung und so Sachen ist einfach schrittweise weggefallen. Es war eben Teil des spirituellen Prozesses, dass all das und diese Verhaftungen und auch diese Identifikationen und Festhalten alles weggefallen ist. Jetzt war ich nie in dieser Situation, aber dass ich einem so viel gegeben hätte. Ich habe vorher in Wien schon viel aufgegeben und eher hergeschenkt, normalen Menschen. Es kann durchaus sein, dass da ich die gleiche Grenze zum Beispiel gehabt hätte wie du. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn es dann an die Substanz geht oder dann auch an etwas geht, wo man auch Verantwortung für andere vielleicht hat, durchaus. Und ich würde sogar sagen, wenn solche Sachen, wenn sowas gefordert wird, wenn wir das als Beispiel stehen lassen, dann würde ich mir wünschen, dass das wirklich aus dem Umfeld von Osho kommt, dass die wirklich alle irrsinnig in den Irrsinn gegangen sind. Und es hatte ja dann auch faschistoide Anwandlungen, was dort passiert ist, dass das wirklich eskaliert ist, so kann man sagen. Und es zeigt sich, fast in allen solchen Strukturen, egal ob das dann nur ein innerer Kreis ist oder ob das zu einer Sekte wird oder gar zu einer Religion wird, was er gerade Osho nie wollte, dass das immer wieder passiert, dass das eskaliert, dass das genau in diese Richtung eskaliert. Das ist kein Einzelfall. Das ist also ein strukturelles Problem. Drum ist das Übel, man könnte jetzt natürlich sagen, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an, das Übel ist dann der Guru, Aber so sehe ich es nicht ganz. Natürlich kann der Guru in diese Falle tappen, dass er das auch selbst forciert, dass er selbst auf so einen Trip geht und sagt, ich mache jetzt diese Stadt mit 50.000 Einwohnern, gibt es ja immer wieder, war ja bei Aurobindo 10, 20 Jahre, 30 Jahre vorher auch schon so und mit Auroville, beziehungsweise fast der gleiche Zeitraum dann, waren nur 10 Jahre. Das ist ein Modell, was immer wieder, das spukt in den Köpfen der Gurus herum und ist völlig natürlich. Auch das wird von Quelle gegeben sozusagen. Und bei der Umsetzung kann man dann schon mal fanatisch werden. Entweder der Guru selbst oder das Umfeld. Aber die Quelle dessen, dieses Fanatismus, den sehe ich eher im systemischen Bereich. Also als ein selbstwiederholendes Muster, in das man da reinfallen kann. Dass man aber auch transzendieren kann. Also aus meiner Sicht hat das Osho dann schon in Puna 2 auch transzendiert. Das heißt, auch er hatte dann eine Phase Beyond, wo man dann schauen konnte und sagen konnte, oh, das war Kacke. So nicht. Ne? Vielleicht ist nicht zur Gänze aufgearbeitet worden schon in der Zeit, aber vor allem die Sannyasins alle danach haben dann die Gelegenheit gehabt, das dann noch aufzuarbeiten. Manche haben sich dann komplett von Osho entfernt, das kann natürlich passieren. Oder sie sind dort gelandet, wie es mir geht, wo ich aber selbst nicht so betroffen war persönlich, dass man sagt, ja, okay, ich liebe diesen Alten aber, er hatte seine Macken und egal von woher das kam, die Essenz dessen als spiritueller Meister, das ist davon unberührt, sozusagen.
Du hast es gerade schon angesprochen, also, aber ich würde gerne noch mal exakt darauf eingehen. Wie weit hat der Guru oder Meister oder Lehrer Verantwortung zu übernehmen für sein Umfeld? Also, ich habe immer das Gefühl, das kann man eigentlich nicht trennen. Man kann nicht sagen, ach, das war ja nur das Umfeld. Also, das ist irgendwie, alles ist sowieso eins und jeder Mensch, der um einen Guru herum ist, der wird irgendwann von dem Guru bekommt, der sagen wir, eine Rolle zugespielt oder ein Zugeständnis, zum Beispiel Sekretärin zu sein oder fürs Geld verantwortlich zu sein oder für die Public Relation. Also ganz ohne, dass er irgendwann mal Ja gesagt hat, geht das doch gar nicht. Also ist da doch der Zusammenhang gegeben, ne?
Ich würde dann differenzieren, du hast schon recht. Sagen wir so, er hat zumindest nicht Nein gesagt. Ne? Oder nicht Stopp gesagt. Er ist dann auch nur in Silence gegangen, obwohl intern hat er ja kommuniziert. Aber es ist so, man muss unterscheiden, Verantwortung haben und Verantwortung übernehmen. Das sind zweierlei. Also Verantwortung haben, da würde ich wirklich aus spiritueller Hinsicht sagen, aus spiritueller Sicht sagen, oder wenn ich mich da eben reinversetze in diese Rolle, die der Osho auch übernommen hat, ist ja so, dass ein Hingabe war. Und in Hingabe, und das ist ja auch Teil seiner Lehre, hat man nicht wirklich Verantwortung. Da ist man einfach hingegeben. Und was man da hingegeben ist, ist dann so eine Ansichtssache. Man könnte sagen, dem einen der Quelle und man ist benutzt wie eine Marionette oder Gott, wenn man so will, oder das eine selbst, egal wie man das heutzutage nennen will. Osho hat es genannt Existenz. Oder ob man hingegeben ist den Projektionen der Schüler, auch das passiert natürlich. Drum, aus seiner Sicht sehe ich das nicht so, dass er die Verantwortung hatte. Was anderes ist, was du auch formuliert hast, die Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, das hätte er mehr noch sollen. Das sehe ich auch so, weil die Verantwortung hat eben der Kopf am Fisch. Ja? Selbst für Dinge, die er nicht unmittelbar selbst getan hat, sondern so wie du sagst, er hat die Sekretärin eingesetzt, er hat vielleicht zu lange geschwiegen und nicht Nein gesagt, hat es entweder weggeschaut oder hat es gesehen und nichts gesagt oder hat es laufen lassen. Und einen Punkt hat er dabei übersehen, dass vor allem die Schüler ihn an der Spitze gesehen haben. Und da deshalb jahrelang da mitgespielt haben, weil sie zumindest annahmen, er wäre an der Spitze und das ginge alles von ihm aus oder wäre zumindest in seinem Sinne, dass hier sein Traum sozusagen verwirklicht wird. Und Allein schon aus dem Grund hätte er dann schlussendlich schon natürlich die volle Verantwortung übernehmen müssen. Das ist wie in der Politik, das ist halt so, wie man es jetzt beim österreichischen Bundeskanzler gesehen hat. Der ist nicht zur Wahl gestanden beim Bundespräsidenten. Und dennoch hat er die Verantwortung übernommen, sozusagen. Es ist halt immer so, dass der Chef die Verantwortung dann übernehmen muss, wenn Kacke passiert. Auch wenn er sie nicht wirklich hat. Drum nimmt man sie ja, weil man es nicht hat. Ja, wenn man Verantwortung hat, ist ja eh was anderes. Aber drum sagt man ja, ich übernehme die Verantwortung, weil sie jetzt da liegt, die Verantwortung, und irgendjemand nimmt sie. Und übernimmt sie ja auch. Und die hat er meiner Meinung nach schon ein bisschen zu wenig noch wahrscheinlich übernommen, würde ich schon auch so sehen. Und das ist auf jeden Fall die Rolle, das muss man machen. Dem muss man sich stellen, dann auch als Guru. Dass man im Prinzip diese Verantwortung hat. Das ist eine Verantwortung, die man zwar nicht prinzipiell hat, weil man ist natürlich nur eine Art hingegebene Marionette, aber das gilt sowieso für alle, das gilt ja auch für die Schüler. Und trotzdem vertrauen sich die Schüler einem an. Und das erzeugt dann schon so etwas wie Verantwortung. Auch Verantwortung ist zwar nur ein Rollenspiel, aber diese Rolle muss man eben übernehmen. Die übernimmt man, indem man eben auch diese Lehrerrolle übernimmt. Die müsste man ja nicht übernehmen. Man kann ja in den Wald gehen und für den Rest des Lebens meditieren. Ne? Wenn man das nicht tut, sondern rausgeht und Schüler um sich schart, dann hat man schon eine gewisse Verantwortung. Also da stimme ich schon zu.
Wir waren eben auch an dem Punkt, dass eben es bei einem Schüler eben zu dem Punkt, dass der dahin kommen kann, dass er sagt, so und so viel und nicht weiter. Also ich gebe jetzt nicht Geld oder Zeit oder Energie mehr für bestimmte Sachen, die vielleicht gefordert sind oder gern gesehen würden. Wie ist es, dass manche an diesen Punkt kommen und es klar sehen und andere vielleicht diesen Punkt bei sich selber nicht mitbekommen und dann eben mehr machen oder mehr geben und nachher das Gefühl haben, missbraucht geworden zu sein?
Naja, der Punkt ist der, dass dieser Punkt, den du ansprichst, bei jedem woanders ist. Dieser Punkt wird im Prinzip definiert letztlich durch Wertung. Wertung ist nichts Schlechtes, ja. Das Bewerten zu bewerten ist auch nur eine Bewertung. Das heißt, persönliche Wertung, wo sagt man, wie weit gehe ich mit? Bis hierher und nicht weiter. Wie weit gehe ich nicht mit? Ne? Und da hat jeder seinen anderen Punkt irgendwo. Und dann geht es darum, im Prinzip kann man, nehmen wir das Wort Wertung raus, wir könnten es ersetzen durch das Wort Gewissen. Das ist viel positiver geladen als das Wort Wertung. Das heißt, wo wird das eigene Gewissen überschritten? Und da ist dann bei jedem ein Punkt, wo er dann möglicherweise dem Guru nur mehr folgt, obwohl er schon gegen das eigene Gewissen geht, obwohl er schon gegen den eigenen inneren Guru geht, da wird es dann eben komisch, da wird es dann gefährlich. Da ist dann eben der äußere Guru kein Stellvertreter mehr für den inneren Guru, weil dann sozusagen der äußere Guru was anderes sagt als der innere. Und wenn man dann dem Äußeren folgt, dann kommt es darauf an, kommt man zu einem schönen Ziel, das man sich selbst gar nicht erträumt hätte, dann ist ja alles gut und dann war es ein Lernen, dass quasi das innere Nein nur ein Widerstand war, der wirklich von einem Glaubenssatz zum Beispiel geprägt war oder von Konditionierung. Und genau das lernt man ja bei einem Guru. Da hat man ja viele, viele solche positiven Schritte, wo man die eigene Grenze durch mithilfe des Lehrers erweitern konnte und das Ergebnis positiv war. Und aus dieser Erfahrung her passiert es dann, dass manche durch diese positiven Erfahrungen, beginnen dem Lehrer blind zu glauben, sozusagen. Und irgendwann kann es dann sein, dass gewisse Sachen halt in den Nebel führen oder bis zum Abgrund. Ne? Und wenn da vorher schon ein Punkt war, wo man gesagt hat, nee, ich gehe bis hierher und nicht weiter, dann ist gut, wie es bei dir war. Wenn man dann stoppt, wenn man aber da dann nicht stoppt, obwohl es schon weh tut, Ich muss sagen, dann fällt mir kein anderes Wort wie Dummheit ein. Leider. Dann ist es eine gewisse Dummheit. Dann ist man halt so blind, dass man dann zu sehr dem vertraut, wo es eigentlich schon ins Negative geht. Und ganz klar, irgendwann ist dann der Aufprall und dann sagt man, ha, ich habe nicht auf mich gehört, ich bin dem Guru gefolgt, also wurde ich missbraucht. Ne? Das stimmt zwar zu einem gewissen Maße, aber man hat da schon auch selber eine gewisse Verantwortung, dass man diesen Punkt überhört hat und übersehen hat. Ja? Das ist schon, ich würde schon sagen, 50-50. Letztlich ist ja alles eins und es gibt dann nicht so wirklich das, aus dem Absoluten gibt es jetzt nicht so den Begriff der Schuld. Wer ist jetzt schuld? Ist man selber schuld, weil man den Punkt nicht gehört hat? Oder hat man, das halt ja auch so geschehen sollen. Und dann war das der spirituelle Lernprozess, der Schmerz sozusagen, der dadurch entsteht. Natürlich kann man den dann auch auf den Guru schieben und aus der relativen Sicht ist da sicher auch Schuld dabei, sowohl vom Guru, sein Umfeld etc. Aber das ist halt die relative Ebene und das ist das, was wir eh im ganzen Leben tun, dass wir das Leben nur bewerten, so der sagt das und der das und wer hat jetzt Schuld. Aber im Spirituellen geht es ja darum, das zu fühlen und dann ist auch eine Erfahrung des Schmerzes, kann man dann zu etwas Positivem am Ende machen, wenn man den Schmerz fühlt. Und dann lernt man draus. Dann lernt man dem nächsten Guru nicht so blind zu folgen, sozusagen, und kritischer zu werden und wird auf die Eigenverantwortung zurückgeworfen. Letztlich ist es ein letzter Dienst, den dieser Guru dann gemacht hat. Er hat diejenigen auf sich selbst zurückgeworfen, wirklich auf sich selbst, und nicht einem äußeren Guru blind bis so lange zu folgen, bis er aus dem Fenster springt oder ins Feuer springt, sondern wirklich der wirkliche Guru ist innen. Der äußere Guru ist immer nur ein Stellvertreter für diese innere Stimme. Und wenn ich auch zurückblicke auf dieses, auf diese Beziehung, die ich mit Osho hatte, dann war die ja darauf begründet, dass bei mir dieser äußere Guru, der Osho, oder Meister, sage ich da lieber, einfach nur das bestätigt hat, was mein innerer Guru ohnehin ein Leben lang schon immer sagte. Ich hatte es nur dann außen gehört, weil in der inneren Stimme können ja Zweifel sein. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur ganz kleines Ding hernimmt, Sex ist spirituell, Sex ist was Heiliges. In den 60er Jahren, das erste Buch von Osho, was ein Skandal war in Indien, hat geheißen From Sex to Superconsciousness. Und es war ein Skandal in Indien. Ja, Indien ist ansonsten re relativ prüde. Und das war damals was ganz Neues und hat perfekt zur Hippie-Bewegung gepasst. Darum sind da dann viele zu Osho, weil er einer der ersten spirituellen Meister war, der versöhnt hat Spiritualität mit Sexualität. Das war noch verbönt in der Kirche, das war alles Pfui und eine Sünde, wenn man nur an Sex denkt. Und das war, nicht, und das sind so die Dinge, wo man sagt, ja, der sagt das. Und das ist eine Erlaubnis dessen, was ohnehin, wir sind ja alle der, die dasselbe selbst. Und wir haben eine innere Stimme, die reinen Gewissens weiß, was richtig und was falsch ist. Und wenn dann außen jemand sagt, ja, hey, Sex ist genauso heilig, dann bestätigt der ja nur etwas, was wir ohnehin schon wissen. Und das ist dann ein Ja. Das heißt, man hat ein Ja zu dem, was der Guru sagt, weil es das innere Ja ist. Und dann ist innerer Guru und äußerer Guru im Einklang. Aber sobald das nicht mehr in Einklang ist, sollte man eh schon vorsichtig werden. Ja, und dann muss man schauen, sind das jetzt eigene Muster, Widerstände, Moralität oder ist es das Gewissen? Und das erkennt man nur, letztlich leider nur durch einen schmerzvollen Lernprozess, dass man lernt zu unterscheiden, was sind Muster, die einen von der Fülle zurückhalten und was ist das Gewissen, was einfach zu gewissen Sachen, zu gewissen Sachen Nein sagt. Ja.
Wir hatten jetzt mehr im Fokus eben die Beziehung Guru oder Lehrermeister zu Schüler oder Schülerin. Aber ich habe eben von Menschen gehört, die auch in einer relativ engen Gemeinschaft, Community um einen Lehrer herum leben und die selber von sich sagen, ich sehe genau, mir ist es eigentlich zu viel, was da gefordert wird an Arbeit und Energie und Hingabe und Geld. Aber ich kann nicht aussteigen, weil ich nicht diesen Halt oder weil ich einfach diese Gruppe nicht verlieren möchte oder kann. Ja, ist das einfach, wenn man so eine Struktur hat, dass man sowas braucht und möchte oder so eine Liebe, um es positiv zu sagen, dann ist man einfach in der Situation und kann nicht raus. Es ist einfach so, oder?
Sehe ich auch so, ja. Ja, leider. Aber das ist wirklich, das ist ja überall, ne? Bei allen engeren Gemeinschaften, Sekten, Religionen. Vor allem, wenn dann so eine, man muss das sagen, so eine Dualität entsteht zwischen wir in der Gruppe und der Rest der Welt. Das zeigt sich ja immer wieder. War bei Osho schon nicht anders. Das geht dann so weit, dass man dann am Ende an der Grenze sogar vielleicht Bewaffnete stehen hat gegen den Rest der Welt. Da wird dann so, wir sind die Elite, nicht? Und wir haben es gecheckt. Das sieht man durch alle spirituellen Gruppen, das geht durch alle. Und das erzeugt dann diesen Wir-Zusammenhalt. Und da draußen ist ja das Böse. Und das ist die Falle. Das ist das, was ich anfangs meinte mit Struktur. Ein selbstähnliches Muster, das sich wiederholt, was aber destruktiv ist. Also ein destruktives Muster. Und das haben wir aber in, das ist nicht nur in der Spiritualität, das haben wir auch im Nationalismus, das haben wir, eigentlich ist es im Ego verankert, das fängt schon an, ich und der Rest. Ja, da ist die erste Gruppe bildet sich da, ich, die erste Trennung, ich und der Rest. Egal, ob der Rest jetzt die Welt ist, die anderen Menschen, Gott, das, egal was, ich und der Rest. Und das ist die Dualität. Und das löst sich wahrscheinlich, oder aus meiner Erfahrung, ich kenne es nicht anders, nur dann auf, wenn sich eben diese Grenze zwischen ich und dem Rest auflöst. Komplett. Wenn man diese Erfahrung macht, dass wir wirklich alle Brüder sind. Und aus Oshos Sicht wäre das die Erfahrung, dass auch Ronald Reagan, nicht? Würde ich ihm das channeln wollen, 30 Jahre zurück, ein Bruder ist. Ist halt so. Auch wenn er vielleicht anderer systemisch anders drauf ist, aber all diese Bilder, ja, und das ist das Problem. Immer wenn diese Gruppe da ist, wenn, dann fühlt man sich geborgen und kann nicht raus, aber in Wirklichkeit ist es ein Echo dessen, dass man nicht wirklich mit sich voll und ganz eins ist und dann eben diese Liebe in der Gruppe braucht. Ja. Diese Bestätigung, diese Aufmerksamkeit, die Anerkennung, all das, all diese Gruppendynamik. Und leider brauchen das 99% der Menschen. Also da haben wir ein evolutionäres Problem. Das wird sich erst lösen durch Evolution, wenn überhaupt.
Was kann man machen in so einer Situation? Versuchen, die eigenen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Unfähigkeiten, wenn man es so bewertet, trotzdem liebevoll zu sehen und versuchen, offen zu sein für Veränderungen, falls sie sich aus irgendeinem Grund dann doch einstellt? Oder wie kann man damit umgehen?
Letztlich das Letzte, was du gesagt hast, versuchen offen zu sein für Veränderungen, wenn sie sich einsteht. Meist tun sich dann andere, also ich kann es nur so aus der Beobachtung berichten, wie es bei mir oder auch anderen war. Ich war ja dann auch sehr in der Sanya-Szene, aber dann gerade durch diese Erfahrung hat es mich ja dann wieder rausgesprengt und man sieht dann, dass sich sehr schnell alte Netze wieder bilden. Netze, die man vernachlässigt oder gekappt hat, zum Beispiel zu einem alten Freundeskreis, zu einem alten Bekanntenkreis, zu einem alten Familienkreis. Also man findet da schwer raus, wenn man nicht woanders wieder aufgefangen wird sozusagen. Entweder wird man aufgefangen in Gott, das ist natürlich das Beste, durch eine Erwachenserfahrung zum Beispiel, oder eben im Familienkreis, irgendwo, wo man aufgefangen wird, aber dann hat man da wieder den Ersatz. Und eigentlich ist ja das wiederum das, was man nicht wollte. Es ist wirklich, der Kern des Problems bei all diesen Gruppierungen ist das, dass sie eigentlich zur Freiheit führen sollen. Dazu wurden sie im Ursprung gegründet, alle spirituellen Gruppen. Und alle haben dasselbe Problem, dass sie am Ende wo landen, oder zumindest der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie wo landen, wo genau diese Freiheit, nämlich der letzte Schritt in die Freiheit, und das bedeutet dann auch Freiheit von der Gruppe und Freiheit von dem Meister und Guru, dass der Schritt durch diese subtilen Abhängigkeitsverhältnisse verhindert wird. Das ist dann sozusagen eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, die einerseits die Freiheit verspricht, aber die letztendliche Freiheit nicht geben kann. Also letztlich ist die Befreiung daraus dann ebenfalls wieder ein spiritueller Prozess. Und der Weg hinaus ist vielleicht der sinnvollste, so ähnlich wie du es jetzt gesagt hast am Anfang deiner Antwort, der Weg zurück zu sich selbst, in sich selbst schauen, in sich selbst das Finden. Ja, das, was man eigentlich braucht. Weil es geht ja da um das Brauchen. Was bekomme ich von der Gruppe? Was ist davon so wichtig, dass ich glaube, es zu brauchen? Und all das kann man in sich selbst finden. Auch den Guru kann man in sich selbst finden, letztlich. Und ein guter Guru animiert ja auch dazu, dass man den Guru in sich selbst findet.
Kann man sagen, dass quasi in die Advaita-Szene, die ja und oder Satsang-Szene, wo so viel verschiedene Lehrer sind und so unterschiedlich, dass das in gewisser Weise ein Schutz davor ist, so Scheuklappen zu bekommen und sich nur so zu einer Gruppe oder zu einem Lehrer hingezogen zu fühlen? Also
Ja, in gewisser Weise ja, aber ich sage, das ist insofern so ein kleiner Schutz, weil erstens einmal gibt es keinen Schutz, nicht wirklich. Es geschieht sowieso immer alles, wenn wir es jetzt wirklich wieder so aus dem Absoluten her sehen, wie es geschehen soll. Und ist dann auch okay. Aus meiner Sicht sind auch solche Dinge, die dann geschehen, okay, dann will eben der Schmerz gespürt werden. Die Advaita-Szene hat dann natürlich diese Öffnung, dass jetzt so viele sind. Das ist das, was ich am Anfang meinte, diese Vernetzung, die da geschieht, ist ein gewisser Schutz, aber auch gleichzeitig ein gewisser Nachteil. Vor kurzem hat das jemand, ich glaube bei dem Erleuchtungskongress von Roland und Ludmilla, irgendein Lehrer hat es so relativ schön gesagt, das hat mir gefallen, was Erwachen betrifft, wenn es wirklich um Erwachen geht und wenn man jetzt Satsang und Advaita-Szene hernehmen, kann es ja da um nichts anderes gehen, weil wenn es einfach nur geht um gute Gefühle, ja, dann kann man auch eine Therapie machen oder Sport oder Hobby oder sonst was, nicht? Sondern es geht um Erwachen. Und wenn es wirklich um Erwachen geht, dann ist es oft so, dass man am Ende dann doch nur durch eine Tür gleichzeitig gehen kann. Und da ist schon ein gewisser Vorteil, mal auch eine Zeit bei einem Lehrer zu sein und in sein Vokabular und Energiefeld etc. einzutauchen. Ist aber schwierig, weil ich selbst habe es ja erlebt, wenn man wirklich komplett eintaucht, ist dann eine Sache vielleicht von 2 Tagen. Und dann muss es nicht eine Sache sein von 2 oder 20 Jahren und wo man alles aufgibt. Ne? Ich habe ja voll schon vorher alles aufgeben gehabt. Aber das hat schon einen gewissen Wert, diese vollkommene Hingabe, wo dann der Lehrer ein Stellvertreter für das eine selbst ist. Jetzt kann man sagen, diese Satsang-Lehrer sind ja eh alle auch dasselbe selbst. Und so ist es eh die Hingabe, also ohnehin die Hingabe an dieses eine selbst. Aber es hat halt etwas extrem Erschütterndes, wenn man wirklich, wirklich, wirklich in dieses sich ergeben geht, ja, wo wirklich Sachen wie, also einerseits spüre ich jetzt, dass ich mich davor hüten möchte, zu sagen, dass es für den spirituellen Prozess des Aufwachens wirklich wichtig ist, in das Ergeben zu gehen und dann darf Geld oder selbst das Leben keine Rolle mehr spielen, weil es geht eben die Frage, bist du bereit zu sterben? Ja? Auf der anderen Seite will ich mich vor so einer Aussage hüten, weil ich möchte ja nicht, dass das irgendwer hört und sich deshalb dann irgendein, vielleicht sogar Scharlatan an den Hals wirft und dann nur ausgenutzt wird. Also um genau das Prinzip, um das geht es ja, dieses Prinzip, das ich jetzt da angesprochen habe, dass es eigentlich, wenn es um Erwachen geht, da geht es darum, um die Frage, bin ich bereit zu sterben? Da haben materielle Fragen, das hat alles, das ist überhaupt also wenn man das vergleicht, hat das überhaupt keinen Wert neben dem, was Erwachen darstellt. Und genau dieses Prinzip wird missbraucht, sozusagen, könnte man sagen, von Scharlatanen oder vielleicht sogar unbewusst von solchen, die nicht bewusst missbrauchen, aber dann halt aus unterbewussten Gründen missbrauchen, die also glauben, sie sind dort und sind es nicht. Das kann passieren, nicht? Und drum habe ich da so einen Konflikt, den ich auch spüre, wenn ich das ausspreche. Könnte das ja eine Ermutigung sein für den anderen, sich einen Scharlatan an den Hals zu werfen. Auf der anderen Seite, wenn ich nur davor warne, dann verhindere ich vielleicht, dass sich jemand einem echten Guru voll hingibt und sein Erwachen erfährt, obwohl das ist natürlich eh nicht verhinderbar. Aber ich will damit ausdrücken, was da ist, nämlich beides gleichzeitig. Die Wahrheit dessen, dass es ein großer oder fast eben wirklich unbezahlbarer Wert ist, sich zu ergeben, dem einen selbst zu ergeben, wo der äußere Guru nur ein Stellvertreter ist. Und ich habe nicht einmal einen äußeren Guru braucht, wenn man so will. Es durfte ein Verstorbener sein. Ja, der Verstorbene hat den Vorteil, dass man niemand das Gefühl hat, der nimmt ihm das Geld weg oder sonst. Er hat ja eh nichts mehr davon, außer seinen Nachkommen vielleicht. Ja, diese Wahrheit, die ist unbedingt, die ist. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Missbrauch dieser Wahrheit. Und das ist es. Und jetzt ist die Frage. Verurteilt man jetzt das ganze Prinzip, nur weil es den Missbrauch gibt, dann leert man das Kind mit dem Bade aus. Ja? Aber wie trennt man trotzdem das Kind vom Bade? Ja? Und das ist schwierig. Ja? Weil das ist eigentlich gerade im spirituellen Bereich fast nicht möglich für einen Schüler, letztlich zu erkennen, ob er bei einem Kind oder bei einem Bade ist. Ja? Ob er bei Missbrauch ist oder beim Echten. Ja? Und selbst da vermischt es sich oft, wie man ja am Beispiel Oshos gesehen. Also es gibt eine riesen Grauzone, man kann da nicht einmal schwarz-weiß denken. Das ist das Problem dabei. Und die Leute, die halt dann in so Gruppen drinstecken, da muss man sie dann fragen, hätten sie, würde sie ein anderes Leben glücklicher machen? Wenn die Antwort ja ist, dann würde ich sofort sagen, raus. Ja, im nächsten Tag Koffer packen und raus. Und wenn die Antwort nein ist, ja, dann ist das eben das Spiel, das da gelebt werden möchte. Egal, was dabei rauskommt. Wenn sich der Tag gut anfühlt, dann ist es so. Und wenn er sich nicht gut anfühlt, und das sind schon viele Tage und viele Wochen, ja, dann ist längst die Zeit gekommen, den Koffer zu packen. Ja. Und dann zu schauen, was dann geschieht. Dann kommen eh alle Gefühle des Alleinseins, der Einsamkeit, der Angst. Das kommt dann nachher, vorher auch, da ist ja nur im Kopf. Und das kommt dann und das ist dann ein Geschenk, das will dann gefüllt werden. Aber ja, in dem Augenblick, wo man etwas loslässt, kommt ohnehin was Neues. Und das kommt dann mit einer Macht. Ja, gerade dann, wenn man lang gewartet hat, kommt dann das Echte mit einer großen Macht zurück. Also da kann ich dann jeden nur ermutigen, wenn in solche Strukturen drin ist, die sich nicht mehr gut anfühlt, einfach den Schritt zu wagen, rauszugehen.
Ja, das war jetzt sehr schön und klar von dir. Was mich interessieren würde, wie es aus der Sicht des Lehrers ist. Also du nennst die Leute, die zu dir kommen, nicht unbedingt Schüler und du nennst dich selber auch nicht Guru, aber stehst doch in so einer Funktion. Hast du je das Gefühl gehabt, oh, jetzt von dem habe ich aber zu viel gefordert oder zu viel angenommen oder den habe ich überfordert? Oder taucht das nicht auf?
Nicht sehr viel, nicht sehr groß, aber dass ähnliche Gefühle, Gedanken schon auftauchten, war schon. Es war nicht von zu viel genommen, aber zu viel gefordert, zum Beispiel zu viel zugemutet vom Emotionalen her. Ja. Das war bei mir auch ein Lernprozess, was kann man Menschen energetisch zumuten? Vom Emotionalen, Energetischen. Da musste ich erst lernen, dass es da Menschen mit verschieden dicken Häuten gibt, sozusagen. Ja, manchmal will man ja durchdringen und will man auch erschüttern, aber man will nicht, soll ich sagen, also manchmal hatte ich auch das Gefühl oder habe ich auch bemerkt, dass man dann auch wieder auch den Menschen aufrichten muss, wenn eine Erschütterung zu stark war. Aber das ist schon relativ lang her. Aber solche Erfahrungen hatte ich schon. Aber da ging es mehr um das energetische Zumuten in der Konfrontation. Das ist eher bei mir das Thema, wo ich sozusagen mich lernen musste zu justieren.
Also, wie funktioniert das, wenn du zum Beispiel Satsang gibst oder einen Retreat gibst und antwortest auf einen Schüler oder eine Schülerin? Ist da bewusst der Gedanke, oh, wie weit kann ich jetzt gehen? Oder nee.
Nein, nein. Dieser Lernprozess geschieht von selbst. Also Kontrolle habe ich da nicht darüber, sondern das geschieht von selbst. Nicht? Ich bin konfrontiert, wobei das ist nicht bei Satsangs und nicht bei Retreat, sondern das größte Lernfeld ist für mich das Leben selbst. Ja? Gerade am Anfang zum Beispiel habe ich ja immer gern gesagt, Satsang ist 24 Stunden, das endet ja nicht. Natürlich gibt es dann das Setting Satsang, wo dann auch viel erlaubt ist und man dann auch wirklich nur mehr über das spricht. Aber letztlich ist eigentlich aus meiner Sicht, du hast ja die angesprochen, für mich ist es so, dass ich 24 Stunden in Satsang bin. Also für mich ist jede Begegnung im Prinzip Satsang. Und da ist es natürlich so, in Satsang ist ja das Setting schon da. Ja? Da kommen ja die Menschen auch, um genau solche Dinge auch zu erfahren. Und da bin ich auch eigentlich noch auch, wie soll ich sagen, eh relativ zahm und so, oder da ist alles okay, sondern im täglichen Leben, im täglichen Begegnen, ja, ist es so, ich meine jetzt natürlich nicht die Begegnungen mit Menschen, die nicht spirituell suchen, sondern schon spirituelle Sucher, weil ich bin ja fast nur mehr mit solchen konfrontiert und da ist natürlich jede Begegnung, auch jeder E-Mail-Austausch, alles ist für mich der Satsang. Und da musste ich schon früher lernen zu justieren, wenn ich Menschen noch nicht so kenne, ja, wie weit geht man? Und das Lernen war kein bewusster Prozess, dass da jetzt der Verstand sagt, aha, und das schaue ich mal an und wie weit und die Analyse. Sondern es geht nur übers Fühlen. Ja? Wenn ich dann sehe, was weiß ich, da war ich jetzt zu grob, sagen wir zum Beispiel, grob, emotional grob, ja? Und sehe, oh, das war zu viel für denjenigen, das ist dann etwas, was mir ja auch wehtut sozusagen. Und dieser Schmerz wird dann ebenfalls gefühlt hier. Und durch dieses Fühlen des Schmerzes, so wie man sich die Hand verbrennt an der Herdplatte, lernt dieses ganze System, das nächstes Mal anders zu machen. Und das ist nicht etwas, was ich dann tue, sondern das geschieht von selbst. Ne?
Du hast eben das Wort Scharlatan schon benutzt. Bis jetzt hatte ich das Gefühl, wir reden über wirkliche Lehrer in Anführungsstrichen, also Menschen, die auch Lehrerqualitäten haben. Aber es soll ja auch vorkommen, dass es Menschen gibt, die einfach gerne auf diesen Zug aufspringen, zum Beispiel Satsang zu geben, die vielleicht eigentlich gar nicht die Qualität haben, sondern denen es nur um die materiellen Vorteile, um das Ansehen und so weiter gibt. Wobei es natürlich immer schwer ist, das zu beurteilen, weil ich kann es eigentlich immer nur für mich beurteilen, wie ich den Menschen sehe. Nicht jemand anders sieht ihn dann vielleicht ganz anders. Aber wie ist es jetzt mit diesen Scharlatanen? Da gibt es ja die Geschichte, dass ein Schüler zu einem nicht wirklichen Lehrer geht, und dann trotzdem erwacht, eben durch die Hingabe, dass es eigentlich ganz egal ist. Also, ja.
Ja, die eine Antwort, die hast du jetzt schon gegeben, das ist so, das ist ja alles das eine Selbst. Ja, selbst der schlimmste Scharlatan wird von Gott gespielt. Es gibt ja keinen anderen und du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand und die ist immer da. Also ist es bedeutungslos aus der Sicht und auch dieser wird dann benutzt, man kann das so sehen. Ja, was derjenige von sich gibt, das kann einmal sein, dass er natürlich wahre Sätze von sich gibt, die aber aufgeschnappt, auswendig gelernt, sonst was sind, bewusst, ne? Dann ist er richtiger Scharlatan, ne? Weil er ja weiß, dass er das, worüber er spricht, nicht ist. Aber die Sätze sind zumindest wahr und dann ist er eigentlich nicht viel mehr wie, man sagt jetzt auch nicht, dass 99% aller katholischen Priester Scharlatane sind, nur weil sie nicht den Bewusstseinszustand von Jesus haben. Und trotzdem beten sie oder sagen sie ganz im Sinne der christlichen Kirche halt die Glaubensinhalte der christlichen Kirche. Sowas kann auch bei Satsang sein, dann sind sie halt Prediger, ne? Könnte man jetzt sagen. Und das hat ja auch einen Wert, weil dann verbreiten sie die Wahrheit. Wenn sie natürlich Sachen sagen, und das ist dann in der Satsang-Szene, kommt es gar nicht so viel vor, denke ich. Es mag welche geben, die nicht dort sind, wo sie selbst glauben, dass sie stehen, aber sie glauben es zu wenig, wenigstens. aber ich glaube nicht, dass es wirklich viele gibt, die da auswendig gelernt, was er daher erzählen. Aber meinetwegen mag es sogar diese geben. Aber wirklich gefährlich wären ja eher solche, die in Irrwege führen. Und davon gibt es, glaube ich, in der Satzungsszene eher weniger, bewusst in Irrwege führen. Aber die gibt es natürlich generell in der spirituellen Szene sehr viel, wo es dann auch wirklich um Geld geht, auch um Macht, Macht im Sinne von Kompensation. Also wer Macht ausübt, der hat da irgendwo so eine gewisse sadistische Ader und will damit was kompensieren. Und wenn dann Menschen gibt, die denen in die Falle gehen, dann haben die natürlich auch das entsprechende Spiegelgehen, sagen wir es mal so. Dann sind die möglicherweise masochistisch drauf oder in Übermaßen devot oder das Spiel spielt sich halt dann dennoch so aus, wie es ausgespielt wurde. Und auch, das heißt, die finden sich dann gegenseitig, das klingt jetzt zwar schlimm, wenn ich das sage, aber es finden sich die Richtigen. Ja? Auch für die gibt es dann ein Erwachen. Für Schüler, die solchen folgen, gibt es ein Erwachen in dem Sinn, dass man dann daraus erwacht und irgendwann erkennt, wie derjenige Lehrer wirklich drauf ist. Aber ich glaube, in der Satsang-Szene selbst gibt es relativ wenig, die da dauerhaft, zumindest dauerhaft, es gibt wahrscheinlich welche, die vielleicht wegen ihren dann ersten Satori oder so gleich anfangen, Satsang zu geben. Aber das hört sich meist auch recht schnell auf. Oder es gibt auch welche, es gibt sogar wirklich welche, die ich schon jahrelang beobachte, die da nicht, wo es nicht so schnell aufhört, aber die schaffen nicht so einen gewissen Durchbruch, die werden vom Rest der Szene gemieden. Und scharen dann wiederum eine spezielle Klientel sozusagen oder Schülerschaft um sich, die zu einem anderen Lehrer eben gar nicht gehen würden. Und dann passt das auch wieder. Weil dann ist das halt dann ein bisschen eine andere Richtung, sagen wir so. Und da ist mehr esoterisch oder. Also ich würde das gar nicht so stark, also von meiner Seite kann ich das gar nicht so stark verurteilen, weil das alles geschieht halt. Und soll so geschehen. Warum auch immer. Das ist halt das Spiel, das da dann gespielt wird.
Wäre es möglich, generell einen Rat zu geben an Menschen, die sich eben von spirituellen Lehrern finanziell ausgenommen oder missbraucht und auch machtmäßig oder arbeitsmäßig missbraucht fühlen? Oder ist es, geht das, gibt es da keinen generellen Rat?
Oh, doch, also im Prinzip schon, jedes eine, was ich gesagt habe, wenn wirklich schon das Gefühl auftaucht, von missbraucht zu fühlen, ist einmal die Trennung auf jeden Fall angesagt. Das ist das Mindeste. Und dann ist es aus meiner Sicht schon wertvoll, man darf das auch anklagen. Also wenn jetzt vorher, das wollte ich fast noch ergänzen, zu dem, was ich vorher gesagt habe, das wird dann halt so gespielt, ne? Das heißt aber nicht, dass das das Ende des Spiels ist. Zu dem Spiel kann dann ruhig auch gehören, Aufdeckung, Anklage, das kann alles dazugehören und ist auch wertvoll dann wiederum für andere. Ja? Ich finde das schon gut, wenn Missstände auch aufgedeckt und gezeigt werden. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob jemand ein authentischer Lehrer ist oder nicht, weil, wie gesagt, es gibt auch bei authentischen Lehrern immer wieder Missstände, weil auch ein Lehrer ist in einem Prozess, ein Leben lang. Auch das Lehrersein ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Und auch im Lehrersein gibt es Trips sozusagen und Fallen, die gibt es vorher gar nicht. Ja? Die gibt es nur in der Rolle Lehrer sein sozusagen. Da gibt es dann gewisse Fallen. Und da gibt es Fallen, in die geht fast jeder rein und dann gibt es Fallen, die halt seltener sind. Und das ist halt das, was Evolution ist, was halt und da hilft Aufarbeitung und auch Anklage und alles, was dazugehört, Das hilft ja auch, nicht nur jetzt dem einen Lehrer oder den Schülern des einen Lehrers, sondern dem nächsten. Das ist ein gemeinsamer Prozess, wo wir das ja entwickeln. Und ich sehe das schon als ein Zeichen der Zeit, dass man diese Dinge eben nicht mehr totschweigt, dass wir offener damit umgehen, dass wir mehr darüber sprechen, das auch ansprechen, nicht nur hinter der versteckten Hand. Also da sehe ich schon, dass man damit offen umgeht. Auch, ganz speziell. Ich meine, bei einem Scharlatan ist easy, ja. Da kann man dann schnell sagen, der ist Scharlatan, da darf man jetzt auch den Kübel drüber ausleeren, sondern auch wirklich auch bei authentischen Lehrern sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass es viele Lehrer gibt, die absolut schattenfrei sind. Sagen wir es einmal so. Wobei, mit Schatten meine ich jetzt gar nicht die Schatten, wo man an sich arbeitet, sondern was man als was halt nicht aus dem Absoluten so stark kommt, sondern mehr aus den Filtern, die hier aufgebaut sind und wo die Ansprache hilft, dieses Feld zu klären, sozusagen. Auch für den Lehrer als Feedback und so. Ja, auch für den ist es wichtig, damit konfrontiert zu sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Lehrer dann ja gar nicht wissen, dass sie dann Schüler haben, die sich missbraucht fühlen. Weil als Lehrer, ich kenne die Tendenz. Ja, ich kenne die Tendenz zum Beispiel auch im Annehmen. Ja, würde jetzt mir zum Beispiel jemand sagen, wir nehmen einen größeren Betrag, sagen wir 1000 Euro. Das ist ja nicht gerade wenig. Für viele ist dann natürlich 10.000, 100.000 schon Beträge, wo es ja dann um ganze Erbschaften geht oder so. Aber ich sage jetzt einfach mal so 1.000 Euro. Jetzt kriegt man zum Beispiel von irgendjemandem eine Spende von 1.000 Euro. Das ist in dem Bereich schon eine ziemlich hohe Spende von einer Einzelperson. Ja? So bei Satzangs wird ja meistens so im Bereich von 10, 20 Euro gespendet. Da macht man sich eigentlich keine komischen Gedanken. Außer es fängt jemand an, jeden Tag 20 Euro zu schicken, dann würde man wahrscheinlich schon daran denken, kann sich der das eh leisten? Also ich habe bei mir solche Gedanken. Die tauchen dann auf, weil das ist auch schon geschehen, ja? Wo ich dann auch nachgefragt habe, hey, wo dann wirklich jemand angefangen hat, plötzlich mir jeden Tag 10, 20 Euro zu schicken. Da kam dann schon nach irgendwann 10 Tagen von mir die Frage, hey, bist du jetzt bald pleite oder wie, ne? Solche Gedanken tauchen auf. Oder eben, wenn jemand 1000 Euro spendet, dann kommt es auch darauf an, ist das jemand, der kann sich das locker leisten, oder ist das jemand, der gerade sein letztes Hemd gibt? Ja? Da können dann, wenn man das weiß, tauchen auch Skrupel auf, das anzunehmen, ja oder nein. Aber bei manchen Lehrern kann es dann durchaus so sein, dass man einfach alles nimmt, was halt kommt. Ja, weil man in Hingabe ist. Und dann weiß man nicht einmal, dass mir jemand gerade vielleicht sein letztes Hemd gegeben hat, ne? Oder sein Urlaubsgeld und der fährt nicht auf Urlaub und ich gehe 10-mal essen oder so. Ne? Das wäre dann nicht, wie sagt man das, das wäre dann nicht ausgewogen, sagen wir mal so.
Ja, das ist ja, würde ich jetzt sagen, schon eine sehr menschliche Einstellung und natürliche Einstellung, sich zu fragen, ob man was annimmt. Aber es gibt ja durchaus Lehrer, die auch viel höhere Preise haben als andere, ne? Also wo man so ein bisschen da mit den Ohren schlackert. Aber die finden auch ihre Leute, ne? Das.
Ja, ist interessant. Im Prinzip hat er der Osho schon auch vorgebaut, in dem einem Interview, wo er damals gesagt hat, da wurde er gefragt, weil er 96 Rolls-Royce hat. Und da hat er dann gesagt, und der Reporter hat das natürlich bewertet. Ne? Und Osho hat sich dann noch drüber lustig gemacht, und über den wertenden Verstand, was der Reporter selbst aber nicht gecheckt hat, und hat sich einfach nur drüber lustig gemacht und hat das noch überzogen und hat gesagt, er hört erst auf, wenn er 365 hat, für jeden Tag einen. Und das hat den Reporter dann noch wütender irgendwie gemacht. Und dann, ja, und die anderen Gurus, die sind ja da für die armen Leute. Und Osho hat gesagt, so let them be there for the poor, I am there for the rich. Und so ähnlich, an das musste ich jetzt denken, ja. Wenn Lehrer dann Preise nehmen, so hohe Preise, ja, dann sind die halt für die da, die das so wollen. Ja. Es gibt Menschen, denen ist es wichtig, dass das teuer ist, weil sonst ist das für die nichts wert. Und dann ist das halt ein Guru, der speziell für diese Menschen da ist. Es ist ja dann gut, dass viele andere, es sind ja eh viele andere für alle anderen da. Und der speziell für die da ist, die dann eben mehr Geld geben wollen und die Illusion haben, ja, das wäre deshalb mehr wert, ist ja nur ein Spiel. Ne? In Wirklichkeit ist es ja nicht mehr wert. Vielleicht ist es sogar viel weniger wert. Ja? Aber das ist halt das Spiel, das läuft so. Ja? Und manche machen es auch so bei den Preisen, das habe ich selbst auch schon bemerkt. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn man, ist ein komisches Phänomen. Das habe ich einmal bei einem Seminar bemerkt. Wir haben bei meinen Tantra-Seminaren zum Beispiel die Preise 10 Jahre lang gleich gelassen. Und irgendwann, also mit dem Tantra-Institut, mit dem ich da meistens zusammenarbeite, die Seminare für mich organisieren. Und irgendwann haben wir dann gesagt, naja, eigentlich könnte man mal mit dem Preis raufgehen und dann haben wir überlegt, wie viel. Ne? Und dann hat solche Tendenzen gegeben, okay, sind wir mutiger, sind wir weniger mutig und dann waren wir mutiger. Und es war wirklich unglaublich, dass dann mehr Leute gekommen sind. Und es ist, also die ganze Psychologie hinter diesen Preisen ist oft sehr merkwürdig. Und ich habe auch schon die Tendenz erfahren, dass es auch bei manchen wichtig ist, bei manchen Lehrern, dass sie sich abgrenzen, dass zu viele Menschen kommen und dann gehen sie rauf mit Preis, damit wieder ein bisschen weniger Menschen kommen, weil es die vielen Menschen nicht mehr handeln können. Auch das habe ich schon gehört, dass es das Phänomen gibt. Dass man mit dem Preis einfach nur raufgeht, um einen Filter einzubauen, weil es zu viel wurden. Ja? Also es gibt da, ich würde das nicht verurteilen. Es gibt eh alle Spielwiesen und wenn der Preis definiert ist von vornherein, ist es für mich weniger schlimm, als wenn jemand, wie gesagt, irgendeine Spende annimmt, die astronomisch hoch ist, wo dann der andere vielleicht sein ganzes Hab und Gut hergegeben hat. Oder was wirklich schlimm ist, es sind die Beispiele, die du am Anfang gebracht hast, dass das regelrecht gefordert wird, dass Wohnungen verkauft werden oder das ist dann schon Irrsinn. Ja.
Ja, vielleicht kann ich da noch was teilen. Ich habe es mal erlebt, wie ich es sehr, sehr schön fand, wie es geregelt war. Und zwar, ich war mal mehrere Wochen, ich glaube sogar 2 Monate täglich bei Ramesh Balsikar in Bombay in seinen Meetings und die waren grundsätzlich frei. Aber irgendwie war Sitte, dass Leute, die länger und öfters kamen, die ließen zum Schluss einfach ein Kuvert da und taten in diesen Kuvert rein, was sie halt geben wollten. Und das fand ich irgendwie schön, dass es passierte dann so einfach aus dem Überfließen, also bei mir zum Beispiel, dass irgendwie da war, durch das Erfülltsein, durch diese Meetings, dass man einfach gerne was gegeben hat und es wurde also. Die Kuverts wurden quasi auch anonym eingesammelt, also gab es einen Platz, wo man das hinlegte. Da war also noch nicht mal zurück zu verfolgen. Also es
War kein Deutsch. Ja, war
nee,
kein
also
Name
konnte
drauf
man
oder so, ne?
natürlich, aber ja, also
Ja.
ich fand das sehr schön, dass, obwohl ich meine, klar, es gibt die Spielwesen sind für alles offen, ne? Eben auch dafür, dass Geld richtig gefordert wird als Eintritt oder was oder als Spende. Ja, da sind alle Möglichkeiten gegeben, ne?
Ja, und ich kann es nur aus der spirituellen Sicht sehen. Das Geld ist halt wirklich nur, das läuft halt mit, nicht? Also vom Wert, das, was da ja wirklich, wenn es authentisch ist, was da gegeben wird, ist ja letztlich, es hat beides. Es hat einerseits, es stimmt beides. Es stimmt das, dass es einerseits so wertvoll ist, dass es absolut unbezahlbar ist, mehr wert als alles. Und es wirklich sogar wert ist, bei mir war es das wert, den ganzen Besitz auch dafür zu geben, wenn man dafür Erleuchtung bekommt. Aber das bekommt man ja nicht vom Guru, das bekommt man ja vom Universum sozusagen. Und auf der anderen Seite stimmt es auch, dass das Wirkliche nicht verkauft werden kann. Also man eigentlich dafür auch gar kein Geld nehmen könnte, weil es ja nicht verkauft werden kann. Ja, also das wäre dann auch ein falsches Versprechen. Ne? Was man dann verkauft, ist bestenfalls die Zeit, die Energie, die Aufmerksamkeit, wenn man das als Verkaufen sehen möchte, wenn man das als Ausgleich sehen möchte oder als Wertschätzung für die Zeit, für die Energie, für die Zurverfügungstellung sozusagen. Wobei letztlich der Ausgleich, ich sehe es auch bei mir so, der Ausgleich, ich bedanke mich schon bei den Einzelnen, wenn da was kommt, ne? Spenden, aber ich sehe es schon ganzheitlich, dass ich quasi getragen bin von Gott, vom Göttlichen und das sorgt dann um mich, ne? So sehe ich das, so aus der Lehrersicht, ne? Und von wo das kommt und wie das kommt, das ist gar nicht so wichtig, nicht? Es geht nur darum, dass es unterstützt wird, da zu sein, sich zur Verfügung zu stellen, zu wirken. Aber wie der Modulus ist, ja, und wie denn dann die Menschen definieren, das kümmert einen, ich sag's ganz ehrlich und brutal, das kümmert einen selbst eigentlich gar nicht so sehr. Weil es für einen selbst, aus der Lehrersicht kommt das alles von Gott.
Ja, also das Empfinden habe ich auch, dass das Leben, zum Beispiel jetzt TV wird auch getragen vom Leben, dass einzelne Menschen, die was spenden oder Arbeit einbringen, aber im Grunde ist es eben das Leben oder Gott oder die Existenz, die was etwas
Genau, die
fördert
Kali
oder
muss weg.
trägt oder eben nicht.
Genau. Und dann ist auch Raum da für alles. Ne? Die einen geben dann mehr und die anderen weniger und manche gar nichts. Ne? Ich finde es wichtig, oder das ist halt, diesen Ethos kann ja jeder haben, wie er will, dass man es mischt, dass man zumindest auch die Möglichkeit hat, naja, kann man auch nicht pauschalieren. Nicht? Bei den Online-Geschichten ist leicht, dass ich jetzt sage, dass halt die Möglichkeit ist, zum Beispiel bei den Online-Satsangs, dass die Leute eben auch gratis dabei sein können. Aber das ist leicht gesagt, da ist ja nicht so viel Aufwand dahinter, als wenn dann ein Raum gemietet wird. Das ist ja im Westen ein ganz anderes Modell als jetzt in Indien, wo man dann ins Wohnzimmer von einem Guru kommt, der noch dazu in Pension ist und das alles ausfinanziert ist. Ja, da ist ein anderes Modell als hier im Westen, wo die Leute oft herumreisen und gar nichts anderes mehr haben und dann die Reise jeweils finanziert werden muss und die Seminare. Also ich habe da schon ein Verständnis für diesen westlichen Weg, der sich da gebildet hat. Das ist beides okay. In Indien ist ja sowieso ganz anders. Da, allein schon bei den Sadhus, die Menschen haben ja dort das Gefühl, wenn sie was geben, die erkaufen sich ja sozusagen dadurch die Spiritualität, indem sie den Bettlern was geben. Das ist sozusagen gut Karma. Und da gehört es das dazu, dass auch den Wandermönchen, den Sadhus einfach viel gegeben wird. Vom Herzen einerseits, aber auch als, ja, wie eine Art Ablasshandel, den die da haben, ne?
Ja, da gibt es noch den Punkt, der kam auch vor bei der Podiumsdiskussion über sexuellen Missbrauch, dass es anscheinend öfters passiert, dass Lehrer dann zu anderen Lehrern gehen, vorzugsweise in Einzelsession, um darüber zu sprechen, dass sie sich eben von einem anderen Lehrer missbraucht fühlen. Also
Du weißt, Schüler.
Schüler, ja,
Ja,
was habe ich jetzt gesagt?
dass Lehrer zu einem anderen Lehrer gehen und
Dass Schüler
das
zu einem
kenne ich
anderen
auch, aber.
Lehrer gehen und sich eben das irgendwie bearbeiten wollen oder als Frage irgendwie herausbringen,
Ist eine gute Idee.
wird ja.
Ist eine gute Idee. An anderen Lehrer da ins Vertrauen zu ziehen. Man muss ja nicht gleich sagen, von wem man kommt. Ne? Wenn man das nicht will, aber einfach um zu schauen, ist das okay oder ist das nicht okay, was ist da passiert, um das aufzuarbeiten. Ist natürlich das Problem, dass dann dieser andere Lehrer nur eine Seite kennt der Geschichte. Meist gibt es halt mehrere Seiten, aber dennoch reicht es schon oft. Es geht einfach um einen Schüler und wie der fühlt und zu schauen, was da. Das finde ich gut. Das finde ich auf jeden Fall gut. So ein guter Umgang. Vielleicht sogar nicht nur einen, sondern möglichst zwei, vielleicht zwei verschiedene Geschlechter, vor allem wenn es um sexuellen Missbrauch geht, würde ich mich, wenn ich mich wen anvertrauen, würde ich empfehlen, sich auch zwei verschiedenen Geschlechtern anzuvertrauen oder wo man halt Vertrauen hat. Ne?
Ja, das war auch so. Also die Beispiele, die ich da kenne, das waren also eben Frauen, die dann zu Frauen gegangen sind damit, ne? Also zu weiblichen Lehrern, Lehrerinnen.
Ja, wenn man damit, wenn es bei Frauen passiert, von meiner Erfahrung auch bei den tantrischen, im ganzen tantrischen Bereich ist ein Missbrauch auch ein großes Thema. Nicht Missbrauch der Lehrer, sondern Missbrauch im Leben. Ja, wirklich oft in der Familie, von Freunden oder generell. Also die Dunkelziffer bei Missbrauch ist leider, sexuellen Missbrauch ist noch immer extrem groß und davon kommt gerade in den Tantra-Seminaren immer sehr viel raus und die sind ja dazu da, zum Gutteil, dass das geheilt wird, auch auf der physischen Ebene und psychischen, energetischen. Und da kommen viele solche Geschichten raus. Und da weiß ich aber auch, dass es vorteilhaft sein kann. Also wenn man schon damit dann als Frau nur zu Frauen geht, ja, da habe ich voll Verständnis und ich sage, da wäre ja auch bei mir der erste Weg, wenn ich eine Frau wäre. Aber dann wenigstens zu mehreren, zu zwei, drei, möglicherweise zu welchen, die auch eine unterschiedliche Energie ausstrahlen. Vielleicht zu einer Frau, die auch ein bisschen eine männliche Energie ausstrahlt. Weil, damit man da wirklich mehr Klarheit hat und nicht nur die eigene Sicht oder das eigene bestätigt kriegt, sondern mehr das Ganze ganzheitlich bekommt. Das ist da wichtig, um da wirklich, um da nicht in so eine gewisse Schiene zu kommen, die dann nur auf der Anklagungsschiene bleibt. Ja? Weil das ist nicht Heilung. Ja? Um da wirklich tiefer zu gehen, wäre dann wirklich wichtig, mehr Breite dann zu haben, damit man nicht bei der Anklage hängen bleibt. Die Anklage ist wichtig, die ist irrsinnig wichtig und Teil des Prozesses. Aber oft sind es dann Frauen, die nur in der Empörung sind oder in der Solidarität oder sie gehen zu Lehrerinnen, denen das Gleiche geschehen ist. Ja? Das ist dann schön, das ist dann eine Verschwesterung, da ist Verständnis. Aber nicht immer gleich voll Heilung, ja? Weil es zu sehr dann in der Anklage bleiben kann. Darum würde ich wirklich empfehlen, da entweder auch zu Männern gehen, denen man vertrauen kann, oder mehrere verschiedene Frauen aufzusuchen. Dass man zumindest zwei, dreimal sich ausleeren konnte. Das ist ja auch wichtig, ne? Der weibliche Weg ist ja auch der Klärung, indem man sie möglichst oft ausleert und nicht nur einmal ausleert.
Okay. Gut, hast du noch was, einen anderen Punkt oder Aspekt zum Thema, den du gerne einbringen möchtest?
Nee, kommt jetzt so nix. Nee.
Ja,
Hat
gut,
Spaß
dann.
gemacht.
Ja, ich fand auch, mir hat es auch Spaß gemacht und ich wundere mich immer, was dann doch alles kommt, ne?
Ich
Und
auch schon.
okay, Edgar, dann vielen Dank und ciao.
Tschüss, danke, Namaste. Tschüss, danke. Gerne.